Das Interview der Woche mit Christopher Jenert am Mikrofon und Svenja Schulze, der Bundesentwicklungsministerin. Herzlich willkommen.
Ganz herzlichen Dank.
Frau Schulze, seit Mittwoch wissen wir, der Ergänzungshaushalt sieht jetzt auch nochmal vor, dass Sie 1 Milliarde extra bekommen für Ihr Ministerium. Dafür haben Sie sich ja sehr eingesetzt. Sind Sie denn soweit zufrieden?
Na, erstmal ist das eine wirklich gute Nachricht, dass wir mehr Geld für die Entwicklungszusammenarbeit haben, weil wir haben Riesenherausforderungen in der Ukraine, in den Nachbarstaaten der Ukraine, aber auch dadurch, dass die Ukraine ja die Kornkammer der Welt ist und das heißt, die ausfallenden Exporte jetzt überall in der Welt Probleme auslösen. Wir haben den Klimawandel, wir haben in der Welt die Pandemie noch nicht besiegt, wir haben den Verlust an Biodiversität und jetzt kommt dazu diese Auswirkungen des Krieges und das führt zum Beispiel zu einer dramatischen Hungerkrise, die wir jetzt nur noch versuchen können abzumildern und all diese Herausforderungen, da muss Deutschland einfach auch einen Anteil leisten und helfen, dass es nicht so schlimm kommt, wie im Moment alle erwarten.
Wenn man das mal ins Verhältnis setzt, wir sprechen auch über 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, die zusätzlich kommen sollen. Und das ist zumindest mein Eindruck, ging deutlich einfacher als jetzt 1 Milliarde für Sie. Sind das aus Ihrer Sicht so die richtigen Prioritäten?
Also die Vorstellung, wir könnten auf eine Verteidigung unseres Landes verzichten, das wissen wir jetzt. Das war eine nicht zu haltende Vorstellung. Und deswegen muss die Bundeswehr vernünftig ausgestattet sein. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie übrigens auch in vielen Stationen der Welt, wo sie unmittelbar helfen, Frieden zu sichern, zum Beispiel auch Entwicklungsarbeit überhaupt zu ermöglichen. Und deswegen finde ich das richtig, dass die Bundeswehr jetzt mehr Geld kriegt. Gleichzeitig gehört aber zu einer Sicherheit auch dazu, dass wir nicht nur verteidigen können und militärische Sicherheit haben, sondern eben auch über Entwicklungsarbeit Sicherheit schaffen. Und deswegen brauchen wir beides.
Wir sprechen ja über die Ukraine und den Krieg dort. Das bedeutet aber auch für Ihr Ministerium, dass deutlich mehr Geld dorthin fließt, als das abzusehen war. Muss man sich das dann vorstellen, dass Sie woanders kürzen müssen?
Naja, erstmal haben wir ja Geld für die Zusammenarbeit mit der Ukraine vorgesehen, was wir jetzt nicht mehr einsetzen können, weil wir einfach in einem Krieg ganz anders arbeiten müssen. Das heißt, wir haben zum Teil Mittel umgewidmet und zum Teil helfen wir ja jetzt auch schon wieder aufzubauen. Und das muss auch sein. Wir müssen zum Beispiel für die vielen Menschen, die innerhalb der Ukraine vertrieben worden sind, Wohnungen schaffen. Wir müssen helfen, die Feuerwehr vor Ort sozusagen am Arbeiten zu halten, die kommunalen Strukturen wieder aufzubauen. Und deswegen ist das absolut notwendig und deswegen brauche ich auch mehr Geld. Ich kann da jetzt nicht einfach kürzen.
Sie haben ja schon gesagt, die Kornkammer der Welt. Das heißt, viel, was dort produziert wurde im vergangenen Jahr, bleibt jetzt dort, weil es nicht aus der Ukraine rauskommt, weil zum Beispiel Häfen blockiert werden. Müssen wir uns denn auf der Welt, wenn jetzt so viel Weizen eben nicht exportiert werden kann, umstellen in irgendeiner Art und Weise?
Naja, dass der Weizen nicht exportiert werden kann, führt jetzt erstmal dazu, dass die Preise steigen. Das merken wir hier bei uns in Deutschland. Das merken aber Entwicklungsländer, die Menschen dort, merken das noch viel, viel härter. Weil wenn man 70% seines Einkommens für Lebensmittel ausgibt, dann ist jeder Prozentpunkt mehr, den die teurer werden, existenzbedrohend. Und diese Situation haben wir in ganz, ganz vielen, Ländern der Welt. Wir regen uns über 6% Inflation auf. Das ist auch schlimm. Das ist ein wirklicher hoher Wert, aber wir haben Länder wie den Libanon, die haben 100% Inflation. Und da ist es noch mal viel extremer. Und das heißt, damit nimmt dann Hunger einfach zu, was ganz existenziell ist. Und deswegen müssen wir da eben auch helfen.
Ja, Sie waren ja auch im Libanon Anfang der Woche, haben sich da verschiedene Projekte angeguckt, sind dann auch noch weitergereist nach Äthiopien. Mit welchen Eindrücken sind Sie denn da wieder abgereist?
Ja, ich fand das eine sehr bedrückende Reise, weil der Libanon war ja schon mal auf einem sehr, sehr guten Pfad. Das gab eine gute Entwicklung. Und dann kamen zwei Dinge zusammen. Wirklich korrupte Regierungen, die unglaublich viel zerstört haben. Und dann diese Explosion in dem Hafen. Und zu sehen, wie zerstört Beirut zum Beispiel noch ist, was das für Auswirkungen waren. Wir haben dort mit einer Bäckersfamilie gesprochen, das ist mir wirklich unter die Haut gegangen. Eine kleine Bäckerei, ich glaube jetzt die vierte Generation Bäckerin, die in der Nähe des Hafens gebacken haben und jetzt durch diese Explosion gar keine Chance mehr hatten zu backen. Es war alles kaputt, wir konnten da helfen, das wieder aufzubauen. Aber jetzt haben sie enorme Schwierigkeiten, überhaupt noch an Mehl heranzukommen. Die Preise sind enorm gestiegen. Und die Chefin hat uns sehr eindrücklich geschildert, was das bedeutet. Menschen, die Hunger haben, die früher 5, 6 der kleinen Brote gekauft haben, können jetzt maximal noch eins kaufen. Und sie hat sehr lebhaft, sehr unmittelbar beschrieben, dass, was das für ihre Kunden bedeutet, was das aber auch für diese Familie bedeutet. Und solche Schicksale dann zu sehen, die ja stellvertretend stehen für viele, viele, die dort betroffen sind, das geht einem wirklich unter die Haut und das vergisst man auch nicht so schnell.
Und Sie haben dort ja versprochen, dass Deutschland 10 Millionen Euro mehr an den Libanon zahlt, beziehungsweise an das Welternährungsprogramm dort. Was passiert denn mit dem Geld?
Das Welternährungsprogramm ist dort vor Ort, um unmittelbar zu helfen, die Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen, aber eben auch, um zu helfen, dass sich wieder die Menschen was aufbauen können. Also so eine Bäckerei zu reparieren, damit die selber wieder Brot backen können. Also Hilfe, die längerfristig dann auch bleibt. Beide Punkte brauchen wir im Moment. Die unmittelbare Nothilfe, wo einfach Lebensmittel geliefert werden, und der Übergang wieder zu Hilfen, die längerfristig sozusagen wirken. Ich habe mir vor Ort auch angeguckt, dass das Geld wirklich an die Menschen geht. Also in so einem korrupten Land hat man ja schnell die Vorstellung, wir geben da Geld hin und das geht irgendwo hin. Und die haben uns vom Welternährungsprogramm ganz genau nachgewiesen, dass das Geld bei den Menschen landet, die wirklich in Not sind, die so eine Art Checkkarten haben, über die das dann wirklich abgewickelt wird. Und wir konnten uns eben auch diese konkreten Projektbeispiele wie so eine Bäckerei angucken, wo man sieht, das geht eben nicht über den Staat irgendwohin, sondern es geht unmittelbar an die Menschen, die es auch brauchen.
Im Libanon sprechen wir ja momentan davon, dass etwa die Hälfte der Menschen schon Schwierigkeiten hat, sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Und das Welternährungsprogramm warnt auch, dass in nächster Zeit das immer mehr Länder betreffen könnte und dass die Zahl der Menschen, die ein Problem damit haben, Lebensmittel zu bekommen, steigt auf 330 Millionen von jetzt 276 Millionen. Wie gesagt, das geht weiter. Wo soll das denn hinführen?
Ja, die Zahlen sind wirklich dramatisch. Ich war ja vorher auf der Weltbank-Tagung und die haben uns Zahlen vorgelegt, dass 1% höhere Lebensmittelpreise dazu führen, dass 10 Millionen Menschen mehr in Armut fallen. Das sind wirklich dramatische Zahlen und deswegen müssen wir in der Welt helfen. Wir müssen helfen jetzt humanitär, also mit unmittelbarer Lebensmittelhilfe. Wir müssen aber auch über den Tag hinaus leisten, weil das ist die teuerste Form, die man wählen kann. Noch besser ist es, wenn wir es schaffen, dass die Staaten unabhängiger werden von diesen Lebensmittelimporten. Also wenn sie es schaffen, wieder eine eigene Landwirtschaft aufzubauen. Wir waren auch in Äthiopien, die waren sehr gut in der Lage, eigene Landwirtschaft wieder voranzubringen, Getreidesorten anzupflanzen, die dort mit den Temperaturen eben klarkommen und damit einen höheren Grad an Unabhängigkeit zu gewinnen, weil man eben selber Lebensmittel anpflanzt. Und sowas zu unterstützen, das ist vor allen Dingen die Aufgabe bei mir im Ministerium und das ist das, wofür ich werbe. Ich war bei der Weltbank, ich war bei der Afrikanischen Union und in diesen beiden Ländern, in Libanon und in Äthiopien, um auch für ein Bündnis für globale Ernährungssicherheit zu werben, weil wir müssen nicht nur Geld geben, das ist wichtig, aber wir müssen die Hilfen auch besser koordinieren, sodass kein Land vergessen wird, dass wirklich überall die Hilfe auch ankommt. Und das habe ich jetzt die letzten Wochen vorangetrieben und das ist wirklich etwas, was gut vorangeht gerade.
Wenn Sie sagen, den Ländern helfen, damit sie unabhängiger werden, das hilft ja kurzfristig nicht. Was wir jetzt aber sehen, es fehlt eben der Weizen, zum Beispiel im Libanon, um da Brot zu backen. Und wir sehen gleichzeitig, dass China riesige Mengen davon hortet und nach wie vor auch weiter zukauft, zum Beispiel aus Russland. Kommt Ihnen das nicht auch ein bisschen merkwürdig vor?
Naja, China ist ein sehr, sehr großes Land und sie hatten sehr schlechte Ernten und haben natürlich auch Sorge, dass ihre eigene Bevölkerung hungert. Deswegen kann ich erstmal verstehen, dass die Vorräte anlegen. Aber deswegen wollen wir China auch in so einem weltweiten Bündnis mit dabei haben. Wenn die jetzt aufhören zu exportieren, dann würde das die Lebensmittelpreise weiter ansteigen lassen. Und das würde für viele, viele Länder ein Problem machen. Und deswegen sind wir auch mit China im Gespräch. Wir versuchen, China zu bewegen, dass sie ihre Vorräte auch mit der Welt teilen. Anders wird das nicht funktionieren. Wir brauchen für das Welternährungsprogramm zum Beispiel einfach auch die Lebensmittel. Das Welternährungsprogramm hat sehr stark in der Ukraine auch Lebensmittel gekauft, Weizen gekauft. Und deswegen geht es da jetzt um globale Solidarität. Und da versuchen wir, und das ist das, was ich im Moment jeden Tag mache, auch China dazu zu bewegen, mitzumachen, mitzuhelfen. Sie haben sehr viele Vorräte. Und deswegen müssen diese Vorräte jetzt auch geteilt werden. Das ist der eine Strang. Der andere ist aber auch zu versuchen, andere Getreidesorten zu nutzen, stärker jetzt wegzugehen Dinge an Tiere zu verfüttern und sie unmittelbar den Menschen zur Verfügung zu stellen. Auch darüber kann Hilfe mobilisiert werden.
Wie realistisch ist das denn aus Ihrer Sicht, dass China da auch mitzieht?
Ach, das kann, glaube ich, heute niemand wirklich sagen. Wir müssen mit China darüber im Gespräch bleiben. China leistet ja auch Hilfen in der Entwicklungszusammenarbeit. Und der weltweite Druck ist jedenfalls da, dass wir alle jetzt gemeinsam helfen, dass sich da niemand rauszieht. Und China ist da einfach durch die großen Vorräte auch einer der Player, die wir für die Ernährungssicherheit brauchen.
Was wir auch sehen, ist, dass China eine Politik verfolgt, auch der wirtschaftlichen Abhängigkeit. Das hat man in Äthiopien sehr deutlich gesehen, wo China Gebäude, Straßen, Zugstrecken finanziert. Wie kommt denn Deutschland, wie kommt denn Europa sozusagen da noch dazwischen?
Ja, China macht das sehr stark, Infrastruktur zu finanzieren und dann damit eben auch Abhängigkeiten zu schaffen, weil die Kredite natürlich über viele Jahre dann zurückgezahlt werden müssen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch eine demokratische Alternative dagegen setzen. Und das machen wir auf der europäischen Ebene, wo wir auch Infrastrukturen aufbauen wollen. Und das ist auch Thema in G7. Wir haben auch da eine Initiative gestartet, um stärker mit unseren Werten, also mit Meinungsfreiheit, mit Stärkung der Rolle von Frauen, mit beteiligungsorientierten Ansätzen, mit solchen Ansätzen auch große Infrastrukturprojekte zu stemmen. Gar nicht so sehr als Gegenwehr zu China, sondern mal als eigenes Angebot, sodass die Staaten überhaupt eine Chance haben, auch solche Angebote zu wählen.
Wie werden die Angebote angenommen?
Wir haben gerade erst gestartet, aber die Nachfrage ist groß. Also ich habe das in Äthiopien gemerkt, in meinen Gesprächen dort, dass die ganz klar gesagt haben, so wir wollen, also Äthiopien ist ein sehr selbstbewusstes Land, das einzige, was nie kolonialisiert wurde. Die sagen auch, wir wollen diese Abhängigkeit nicht. Wir sind hier ein großes Land, wir wollen selbstständig sein und wir wollen diese partnerschaftliche und auch Augenhöhe-Kooperation. Und da ist dann natürlich Europa sehr attraktiv und es ist auch für uns attraktiv. Wenn zum Beispiel Äthiopien in der Lage ist, selber die Energie herzustellen, die sie brauchen, und dazu sind sie, also da befähigen wir sie geradezu, dann sind sie vielleicht irgendwann auch in der Lage, Dinge zu exportieren. Die haben sehr viel Wasser, sie haben sehr viel Sonne. Vielleicht sind in der Zukunft da mal Wasserstoffkooperationen möglich. Dazu muss aber erst die Situation in einem Land so sein, dass das überhaupt in Betracht gezogen werden kann. Und deswegen ist das auch für uns gut, einfach partnerschaftlich da weiter im Gespräch zu bleiben und Hilfe zu leisten.
Sie haben in Addis Abeba ja auch sozusagen Aufklärungsarbeit leisten müssen, weil dort ja, wie Sie sagen, sehr viele Gerüchte rumgehen, was auch diese Lebensmittelknappheit betrifft. Unter anderem, dass die Sanktionen des Westens dafür verantwortlich sind. Sie haben das bei Offiziellen gemacht. Sind die denn das Problem bei solchen Gerüchten?
Naja, die Gerüchte sind ja erstmal wirklich hart. Also die Gerüchte sagen, nicht der Angriffskrieg von Putin gegen die Ukraine sei das Problem und dass er den Hafen bombardiert, sondern unsere Lebensmittel, also unsere Sanktionen. Und das stimmt einfach nicht. Die Sanktionen nehmen Lebensmittel, nehmen medizinische Güter, nehmen humanitäre Hilfsgüter ausdrücklich aus. Und das einfach nochmal auch miteinander klarzumachen, das war mir jedenfalls wichtig. Die Afrikanische Union arbeitet gegen solche Gerüchte. Sie reden mit ihren Regierungschefs darüber, aber solche Informationen müssen auch von den Regierungen dann wieder in ihre Länder hineingebracht werden, weil das verbreitet sich über Social Media. Das gab einfach so viele Kanäle, über die das immer wieder von Russland wahrscheinlich auch gezielt gestreut wird, dass wir einfach die Regierungen gewinnen müssen, da auch gegenzuhalten. Und deswegen war ich eben auch vor Ort, habe auch mit der Afrikanischen Union darüber gesprochen, weil die wissen das, die haben die Erkenntnisse. Wir müssen nur auch gucken, dass sie wirklich auch an die Bevölkerung gelangen.
Inwiefern haben Ihre Gespräche dann dabei geholfen? Weil, wenn ich das richtig verstehe, sind ja nicht die Offiziellen das Problem, die haben die Informationen ja, sondern eher die, die sich durch soziale Medien da täuschen lassen.
Aber es ist gerade in der Afrikanischen Union dann auch wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir einen Anlass wiederum schaffen, dass die Regierungsvertreter darüber reden, dass die Signale auch von der Regierung selber kommen und mit richtigen Informationen dann eben auch in das Land hineingegangen wird. Und deswegen ist so ein Besuch einfach ein guter Anlass, darüber zu sprechen. Das geht dann dort wieder in die lokalen Medien, das geht über Social Media dann eben auch wieder seinen Weg. Und es ist einfach wichtig, die Afrikanische Union dabei zu haben. das, dieses Bündnis, was ich vorschlage für die globale Ernährungssicherheit. Der erste Staat oder die erste Organisation, die wir gebeten haben, das zu tragen jetzt, ist die Afrikanische Union, weil da sind die meisten betroffenen Länder. Da ist aber auch sehr viel Know-how. Deswegen war es mir wichtig, einfach auch direkt mit der Afrikanischen Union nochmal reden zu können.
Ja, das globale Bündnis für Ernährungssicherheit, sagen Sie. Um was geht es denn genau bei diesem Bündnis, das Sie da vorgestellt haben?
Ja, das globale Bündnis soll die Aktivitäten, die ja jetzt an vielen Stellen starten, besser bündeln und zusammenführen. Wir sehen, dass viele in der unmittelbaren humanitären Hilfe unterwegs sind, in der Entwicklungszusammenarbeit. Wir sehen die vielen Organisationen auf der Ebene der Vereinten Nationen. Aber die Koordinierung untereinander ist noch nicht optimal. Wir haben bei der Impfkampagne gesehen, dass es uns durch eine bessere Koordinierung gelungen ist, die weltweit größte Impfkampagne auf den Weg zu bringen. Und ich stelle mir jetzt vor, dass bei der Ernährungssicherheit wir das auch schaffen, eine Kampagne zu machen, wo wir zum einen immer wieder über das Thema reden, das muss auf der Tagesordnung bleiben, das wird einfach länger jetzt ein Problem werden, wo wir unsere Aktivitäten besser koordinieren. Jeder macht was, aber wenn wir uns besser abstimmen, dann kriegen wir die Hilfe auch besser unmittelbar an die Menschen heran, die sie brauchen. Wir brauchen die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Leider haben wir noch nicht sowas wie den Weltklimarat für Ernährungsfragen. Brauchen wir aber eigentlich. Da jetzt mitzuhelfen, dass sowas auf den Weg kommt, das Wissenschaftliche zusammengetragen wird, das soll auch Teil dieses Bündnisses sein. Wir haben ja damit gestartet, hier in G7 als deutsche Präsidentschaft das voranzubringen, haben es dann zur Weltbank getragen und jetzt eben zur Afrikanischen Union und in die ersten Länder. Und alle sind sehr begeistert und sagen, ja klar, das muss jetzt mal zusammengeführt werden. Da muss mal einer die Führung übernehmen, um das besser zu koordinieren. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir dieses Bündnis jetzt sehr schnell gestartet kriegen.
Und es geht ja auch immer um sehr viel Geld. Wenn wir jetzt über das Welternährungsprogramm sprechen, der Beitrag Deutschlands im vergangenen Jahr waren 1,2 Milliarden Euro. Und das sozusagen hat schon gereicht, um der zweitgrößte Geber zu werden nach den USA. Ich habe mich gefragt, was ist mit den anderen großen Industrieländern? Wieso machen die da nicht mehr?
Ja, das ist eine der großen Probleme, die wir haben, dass die Last auf zu wenigen Schultern liegt. Und deswegen müssen wir auch dafür werben und müssen auch noch mehr Staaten dafür gewinnen, hier mitzuhelfen. Das ist ganz klar im arabischen Raum. Da gibt es auch sehr reiche Länder, die noch mithelfen müssen. Klar, alle sind im Moment unter Druck. Ja, das sieht man. Das sieht man ja auch in Deutschland. Wir müssen ganz viel gleichzeitig schaffen. Wir müssen uns auf die Klimaveränderungen einstellen. Wir müssen für den Klimawandel etwas tun, damit das nicht so weitergeht. Wir den Verlust der Biodiversität aufhalten. Wir haben immer noch die ganzen Folgen von Covid. Also das ist gerade eine ganz schwierige Situation, eine Drucksituation. Aber es hilft nichts. Wir müssen alle diese Krisen gleichzeitig lösen. Und deswegen ist das, also meine Werbetour für dieses Bündnis, eben auch ein Beitrag, um mehr Mittel zu sammeln, weil nur Deutschland und die USA und die EU, wir werden das alleine nicht schaffen. Wir brauchen mehr, die dann auch unterstützen und mithelfen. Aber wir müssen ja anfangen, darüber zu reden. Einer muss ja mal sagen, so, komm jetzt, das reicht hier nicht, ihr müsst mehr tun. Und das ist jetzt die Rolle, die ich in Deutschland auch übernommen habe.
Sie sprechen ja immer wieder von Biodiversität, Sie sprechen vom Klimawandel. Wie viel aus Ihrem Amt, das Sie davor hatten, nämlich Umweltministerin, haben Sie jetzt in das neue Ministerium sozusagen mitgenommen?
Ich konnte sehr viel mitnehmen. Zum einen natürlich internationale Kontakte, die ich hatte und wo es einfacher ist, wenn man sich kennt, mal eben eine Nachricht zu schreiben und zu sagen, können wir uns treffen, als wenn man sich noch nicht kennt. Das ist einfach, man bringt das, also ich bringe das Netzwerk einfach schon mit ein. Und natürlich habe ich auch ein Verständnis für die Themen. Und das hilft sehr, weil jetzt ist mein Fokus bei Klima natürlich stärker auf die Anpassung gerichtet, weil das ist das, was bei mir im Ministerium ist, also die Anpassung in der Welt und wie man damit umgeht mit den ganzen Schäden, die heute in vielen Staaten schon zu sehen sind. Da gibt es eben die Anforderung an diejenigen, die die Schäden verursacht haben, dass wir auch helfen, damit jetzt klarzukommen. Ich weiß eben, was Verlust der Biodiversität für Folgen hat und kann deshalb auch schnell die Brücke schlagen zu dem, was sich im Agrarsystem verändern muss. Also das hilft einfach, schneller zu sein. Wir hatten ja insgesamt in der Regierung so die 100-Tage-Schonfrist nicht, aber das, was ich mitgebracht habe, hilft dann eben auch sehr schnell in die Themen hineinzugehen, sehr schnell das auch voranzutreiben.
Ist das der Hauptunterschied zu Ihrem Vorgänger?
Ich glaube, wir sind einfach völlig unterschiedliche Typen. Ich setze sehr, sehr viel Wert auf diese, oder ich lege sehr viel Wert auf diese multilaterale Arbeit. Das heißt, das Zusammenarbeiten auf der internationalen Ebene, weil ich fest davon überzeugt bin, wir sind in Deutschland stark, aber wir sind noch viel stärker, wenn wir uns europaweit vernetzen. Und wir sind noch mal stärker, wenn wir es schaffen, weltweite Bewegungen voranzubringen, die Weltbank zu nutzen. Ein ganz interessantes Gremium. Ich habe als junge Frau noch sehr mich gegen die Weltbank gewendet, weil ich fand, dass sie unmögliche Politik gemacht haben. Aber die Weltbank hat sich verändert. Das wird immer mehr auch eine Bank, die notwendigen Transformationen unterstützt. Und das jetzt auch zu nutzen, das ist mir wirklich wichtig. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns einfach, mein Vorgänger und ich, einfach von der Herangehensweise.
Ja. Wir haben ja vorhin über China gesprochen und ich hatte noch im Kopf, dass es vor ein paar Jahren einen großen Aufschrei gab, dass Deutschland noch sehr viel Entwicklungshilfe nach China bezahlt. Ist das immer noch so?
Nein, wir zahlen gar keine Entwicklungshilfe nach China, sondern wir arbeiten mit China in einzelnen Bereichen zusammen. Dann ist es aber eher so, dass wir beide zum Beispiel jemandem Dritten helfen und in koordinierenden Projekten sind. Entwicklungshilfe für China gibt es nicht, aber natürlich Gespräche, Know-how-Austausch, weil na klar, auch in China muss sich noch mehr tun, zum Beispiel im Bereich des Klimaschutzes. China hat Möglichkeiten, erneuerbare Energien viel stärker auszubauen. Und wir haben ein Interesse daran, dass sie aufhören, Kohlekraftwerke zu bauen und dass sie auch auf erneuerbare Energien setzen. Weil so ein großes Land, wenn das umsteuert, das ist für das Weltklima sehr, sehr wichtig. Und deswegen sind wir natürlich im Gespräch mit China. Das muss auch so sein.
Frau Schulze, Sie sind ja nicht nur Entwicklungsministerin, sondern Sie sind auch ein, naja, sagen wir mal, nicht gerade unwichtiges Mitglied der SPD. Eine Partei, die momentan häufiger mal für eine vermeintliche Russlandnähe kritisiert wird. Halten Sie das für gerechtfertigt?
Nein, ich halte das überhaupt nicht für gerechtfertigt. Ich finde, dass die SPD in ihrer Geschichte gezeigt hat, dass wir uns sehr verantwortungsvoll mit der Außenpolitik auseinandersetzen, dass wir sehr verantwortungsvoll auch Politik machen. Die Ostpolitik hat die Wiedervereinigung Deutschlands ermöglicht. Wir haben da wirklich über viele, viele Jahre gezeigt, dass wir da sehr, sehr gute Politik machen. Und ich finde, da wird jetzt stellvertretend die SPD gehauen für das, was viele einfach über Jahre nicht gesehen haben, dass wir uns viel zu abhängig gemacht haben von Importen, zum Beispiel von Gas. Und das ist etwas, was ich in meiner Zeit als Umweltministerin ja zum Beispiel sehr vorangetrieben habe, unabhängiger zu werden, erneuerbare Energien aufzubauen, eben nicht mehr so stark von Kohle, von Gas abhängig zu sein, sondern auf regenerativen Energien, auf Wasserstoff zu setzen. Und deswegen ist die, finde ich, die Diskussion so nicht ganz richtig. Was wir tun müssen, ist zu hinterfragen, warum wir in Deutschland in so starke Abhängigkeiten hineingegangen sind. Und ich finde, wir müssen jetzt auch mit der Wirtschaft darüber diskutieren, wo sind eigentlich weitere Abhängigkeiten in unseren Lieferketten? Wir reden jetzt über Energie, aber wenn ich mir die Lieferketten angucke, und wir haben ja ein sehr gutes Lieferkettengesetz in Deutschland gemacht, dann haben wir noch ganz andere Abhängigkeiten, wo wir nur einen einzigen Lieferanten für Dinge haben, wo wir sehr genau jetzt hingucken müssen, können wir das nicht vervielfältigen? Muss es unbedingt nur der eine Lieferant sein? Können wir nicht mehr Möglichkeiten auch haben? Können wir uns nicht stärker vernetzen in der Welt, statt nur so ganz strenge, nur auf Kosten getrimmte Lieferketten zu haben? Und ich glaube, diese Diskussion, die muss jetzt viel stärker losgehen.
Diskutiert wird in Ihrer Partei aber auch der Umgang mit dem Ex-Kanzler Gerhard Schröder. Da gibt es auch Stimmen, die sagen, man müsste ihn aus der Partei ausschließen. Wie ist denn da Ihre Position?
Ich finde, das Beste wäre, wir würden nicht mehr über Gerhard Schröder reden müssen. Ich finde, er soll aufhören, für Gazprom zu arbeiten. Das geht überhaupt nicht. Die Parteivorsitzenden haben ihn aufgefordert, das endlich zu stoppen. Und ich würde mich freuen, wenn wenn man nicht mal darüber reden müsste, wenn der Ex-Kanzler sich wie ein Ex-Kanzler verhält und sich zurückhält und sich nicht in die aktuellen Tagesgeschäfte einmischt. Also mein Wunsch wäre, weniger darüber reden, mehr über die aktuelle Politik sprechen.
Dann war das Interview der Woche mit Svenja Schulze. Vielen Dank.
Ich danke auch.